Herzlich willkommen euch allen zu dieser Folge von AHA. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, das Hoffnung macht. Zugegeben, das Wort ist vielleicht etwas sperrig, aber die Chancen, die dahinter stehen, die sind groß. Und vor allem wirklich wichtig für uns alle. Es geht hier gleich um künstliche Photosynthese. Außerdem beantworte ich die Frage unserer Hörerin Silvia. Können sich auch Tiere erkälten?
Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
Bevor es hier gleich mit unserem Thema weitergeht, habe ich noch eine wichtige Bitte an euch. Wir haben mit AHA die Chance, den Publikumspreis in der Kategorie Beste Information des Deutschen Podcastpreises zu gewinnen. Und unser Publikum, das seid natürlich ihr. Deswegen brauchen wir eure Hilfe. Wenn euch also gefällt, was ihr hier bei uns hört, dann gebt uns doch bitte eure Stimme. Das geht auch ganz einfach und dauert nur ein paar Sekunden. Den Link zur Abstimmung, den stelle ich euch in die Shownotes. Ganz lieben Dank schon jetzt von Elisabeth, Sonja und mir. Und los geht's mit der aktuellen Folge. Bestimmt haben wir alle das mal irgendwann im Bio-Unterricht gelernt. Was passiert eigentlich bei der Photosynthese? Ganz kurz erklärt, Pflanzen nutzen Licht, Wasser und Kohlenstoffdioxid, um daraus etwas Neues zu machen. Und das ist Zucker und Sauerstoff. Aus CO2 wird also Sauerstoff. Und das ist super wichtig, wenn es um den Klimawandel geht. Denn, wie ihr alle wisst, wir haben viel zu viel CO2 in der Luft. Und dadurch erwärmt sich unser Klima, die Polkappen schmelzen und der Wasserspiegel der Ozeane erhöht sich. Die erste logische Schlussfolgerung ist also, wir brauchen mehr Pflanzen. Für Städte gibt es deswegen schon jede Menge Ideen, Bäume auf Dächern, Pflanzen an Hauswänden oder Indoor-Farming. Das allein reicht aber natürlich nicht aus. Es ist also kein Wunder, dass Wissenschaftler versuchen, Photosynthese auch anders zu erreichen. Künstliche Photosynthese heißt hier das Stichwort. Und was der Forschung hierbei bereits gelungen ist und welche Hoffnung wirklich in dieser künstlichen Photosynthese liegt, darüber spreche ich jetzt mit Weltwissenschaftsredakteur Norbert Lossau. Hallo Norbert, schön, dass du da bist.
Hallo Antonia.
Norbert, warum wollen denn Wissenschaftler die Photosynthese nachbauen und eine künstliche Photosynthese entwickeln?
Ja, das klingt auf den ersten Moment vielleicht ein bisschen merkwürdig, ne? Die Natur hat da sowas Wunderbares geschaffen, dass Bäume und Pflanzen aus der Luft CO2 aufnehmen und mit dem Sonnenlicht daraus dann nutzbare Substanzen, also von der sich die Pflanze ernährt, bauen können. Warum will man sowas nachbauen? Also den Forschern, die daran arbeiten, geht es in erster Linie darum, einfach zu verstehen, wie das funktioniert. Ja, das sind erkenntnisgetriebene Wissenschaftler, die wollen einfach verstehen, wie hat die Natur das geschafft und wie funktioniert diese Photosynthese im Detail. Und naja, und wenn man sowas erstmal richtig verstanden hat, dann ist es wie mit allen Dingen in der Wissenschaft so, dann kann man es möglicherweise auch technisch nachbauen.
Und daraus ergeben sich dann ja auch ganz praktische Anwendungsmöglichkeiten. Also ich denke jetzt zum Beispiel an den Klimaschutz.
Ja, also Klimaschutz fällt einem an dieser Stelle besonders ein, weil Photosynthese, wie gesagt, basiert ja darauf, dass eine Pflanze CO2 aus der Luft herausholt und sozusagen fixiert in der Pflanze. Und die ist dann nicht mehr in der Luft. Und wenn man diesen Prozess sozusagen technisch nachahmen könnte, dass also irgendein System, das man da gebaut hat, CO2 aus der Luft herauszieht und bindet, dann wäre das ein Beitrag zum Klimaschutz. Denn das ist ja das, worüber wir seit Jahren reden. Wir wollen weniger CO2 in die Luft haben. Das hat natürlich die Komponente, weniger zu emittieren. Das ist der eine Pfad. Aber der andere Pfad ist auch, man kann ja auch CO2 wieder aktiv aus der Atmosphäre herausholen. Auch darüber wird ja seit Jahren diskutiert.
Und was gibt es noch für Möglichkeiten, wo das sinnvoll sein kann, jetzt abgesehen vom Klimaschutz?
Ja, also eine ganz, ganz wichtige Anwendungsmöglichkeit, und es hängt in gewisser Weise auch mit Klimaschutz ein bisschen zusammen. Also man kann eine technische Photosynthese so aufsetzen, dass die Produkte, die dabei entstehen, eben jetzt nicht so Stoffe sind, die die Pflanze braucht, um sich zu ernähren, sondern man kann auch künstlichen Treibstoff, künstliches Benzin oder auch eine ganze Palette verschiedener Chemikalien damit herstellen. Das heißt also, synthetische Treibstoffe, die hergestellt werden, indem man letztlich CO2 aus der Luft holt und das mit dem Prozess der künstlichen Photosynthese erreicht, sind in dem Sinne auch ein Beitrag zum Klimaschutz, beziehungsweise man könnte argumentieren, dass man an dieser Stelle dann einen geschlossenen Kreislauf hat und das Auto oder das Flugzeug, was man nachher damit betreiben würde, das produziert ja wieder CO2. Aber das ist dann die gleiche Menge an CO2, die da freigesetzt wird, die man vorher ja aus der Atmosphäre herausgeholt hat. Also insofern ist da die Bilanz null. Und wenn das im großen Maßstab funktionieren würde, dann könnte man auch weiter mit Verbrennungsmotoren fahren.
Die synthetische Photosynthese, die ist doch aber bestimmt nicht so effizient und gut wie die natürliche.
Ja, erstaunlicherweise eben doch. Also nachdem die Wissenschaftler verstanden haben, das sind übrigens Max-Planck-Forscher in Marburg, die da federführend dran arbeiten, ist es ihnen gelungen, beim Nachbau die künstliche Photosynthese eben so zu konstruieren, dass die sogar mehr als 20% effizienter ist. Das heißt also, eine Pflanze, die mit diesem Mechanismus sozusagen arbeiten würde, die zieht 20% mehr CO2 aus der Luft als sozusagen das natürliche Vorbild. Und dieser Aspekt führt dann dazu, dass man damit sozusagen auch die Landwirtschaft verbessern könnte. Also wenn ich die Pflanzen, die ich ernten möchte, wenn ich die sozusagen mit einer künstlichen Photosynthese ausstatte, dann würden die sozusagen 20% mehr Ertrag bringen. Also nach heutigem Stand, also die Wissenschaft geht weiter, vielleicht ist man ja in 5 oder 10 Jahren da, dass man sogar 30-40% mehr schafft. Aber 20% hat man im Labor schon geschafft.
Das bedeutet dann aber doch, dass man die Pflanzen auch gentechnisch verändern muss.
Ja, genau. Also wenn ich eine Pflanze auf den Acker bringen möchte, die sozusagen einen neuen Mechanismus der Photosynthese eingebaut hat, dann heißt das natürlich, man muss diese Pflanze gentechnisch verändern. Und da ist man natürlich dann gleich wieder bei dem Thema, dass gentechnische veränderte Pflanzen, die in Deutschland auf den Acker zu bringen, das ist ja jedenfalls nach derzeitiger Lage so eigentlich ein No-Go, ne? Und viele Forscher und Firmen, die schon bei anderen Themen gentechnisch veränderte Pflanzen anbauen wollten, sind eigentlich aus Deutschland abgewandert. Also das ist dann nochmal ein spezifischer Aspekt für Deutschland. Aber das würde, wenn es funktioniert, die allermeisten Länder auf diesem Planeten nicht daran hindern, solche Pflanzen auch anzubauen.
Und gerade, was du alles erzählt hast für den Klimaschutz, klingt es ja echt ganz großartig, was da möglich ist. Aber wann ist das denn jetzt wirklich in der Praxis machbar?
Ja, es klingt erstmal großartig, aber man muss natürlich auch sagen, dass das Ganze sich noch im Stadium der Grundlagenforschung befindet. Und wenn etwas im Prinzip funktioniert, dann ist man noch lange nicht da, dass man es im großen Maßstab sozusagen machen kann. Und dass man dann wirklich Effekte erzielen kann. Also die Forscher sagen selbst, das dauert jetzt noch so ungefähr 10 Jahre, bis man die ersten Anwendungen in der Praxis wirklich realisieren kann. Aber genaue Vorhersagen sind halt in der Wissenschaft immer schwierig. Manchmal gehen Dinge dann nachher schneller, als man gedacht hat. Und manchmal dauern Dinge länger, als man gedacht hat. Aber das ist sozusagen momentan die Einschätzung der Forscher. 10 Jahre noch.
Norbert, vielen Dank für deine Erklärung.
Gerne.
Gleich geht's hier weiter mit der Frage, sind Erkältungen nur was für Menschen oder können sich auch Tiere erkälten?
Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
Als ich klein war, hatten wir eine Katze. Und ich erinnere mich noch, dass mir immer gesagt wurde, dass sie eine Erkältung hat, wenn ihre Nase mal sehr nass war. So wie bei uns also ungefähr, wenn unsere Nase läuft. Aber stimmt das? Können sich auch Tiere erkälten? Diese Frage hat uns unsere Hörerin Silvia gestellt. Und die Antwort darauf, die ist Jein. Bei Hunden, Katzen oder Hasen, da treten Erkältungen so ähnlich auf wie bei uns Menschen. Und auch Vögel können sich erkälten. Das erkennt ihr dann daran, dass sie niesen und Ausfluss aus den Nasenlöchern haben. Aber lösen wir erstmal kurz die Frage mit der verschnupften Katze auf. Gesunde Katzennasen, die sind in der Regel weich, kühl und leicht feucht. Wenn aus feucht dann aber nass und triefend wird, dann brütet eure Katze vermutlich etwas aus. Zum Beispiel eben eine Erkältung. Also eine Unterkühlung. Und die ziehen sich Tiere, ähnlich wie wir Menschen, vor allem dann zu, wenn es draußen nass und kalt ist. Ähnlich wie bei Menschen reichen unseren Haustieren dann in der Regel aber schon ein paar Tage Ruhe, Betüdelung und Wärme, um wieder auf ihre Pfoten zu kommen. Zum Arzt gehen solltet ihr dann, wenn eure Tiere weniger fressen, sich apathisch verhalten oder Fieber haben. Etwas anders als bei unseren Haustieren ist es allerdings bei Säugetieren in der freien Wildbahn. Wer im Winter beim Spazierengehen zum Beispiel Hasen oder Rehe genauer beobachtet, der kann manchmal sehen, dass auch sie husten oder schniefen. Daran sind dann allerdings Parasiten schuld, wie Würmer oder Insektenlarven, die sich im Rachen oder in der Nase festsetzen und die Tiere beim Atmen stören. Weil das Immunsystem der Tiere durch die Kälte und das wenige Futter im Winter geschwächt ist, können sich die Parasiten in dieser Zeit besonders gut einnisten. Symptome wie das Husten oder eben die Schniefnase, die sind dann die natürlichen Reflexe der Tiere, um die Atemwege schnell wieder frei zu bekommen. Das ist besonders wichtig, weil die Parasiten sonst leicht eine Lungenentzündung auslösen können und die kann in freier Natur ohne Antibiotika tödlich ausgehen. Aber keine Sorge, wenn eure Katze mal draußen übernachtet oder eure Hunde im Wald spielen, die Parasiten, die die Wildtiere bedrohen, die sind bei unseren Haustieren sehr, sehr selten. Abschließend lässt sich zusammenfassen, liebe Silvia, eine schniefende Nase, egal ob bei uns Menschen oder bei Tieren, ist ein Zeichen dafür, dass dem Körper etwas fehlt. Und auch gelernt habe ich, wir können unsere Tiere mit unserer Erkältung nicht anstecken. Und auch andersherum ist es extrem unwahrscheinlich. Liebe Silvia, das war eine relativ lange Antwort auf eine kurze Frage. Und tatsächlich hätte die Antwort noch viel länger sein können, weil sich Erkältungen bei unterschiedlichen Tieren natürlich auch ganz unterschiedlich zeigen. Aber ich hoffe, die Antwort hat dir auch so schon etwas geholfen. Vielen Dank an Imke Rabiga, die sich für uns in die Welt der Erkältung der Tiere begeben hat. Wenn auch ihr Fragen habt, die wir hier für euch beantworten sollen, dann schreibt uns immer gerne an wissen@welt.de. Meinem Team und mir macht ihr eine Freude, wenn ihr Aha abonniert, bewertet und uns natürlich sehr gerne auch weiterempfehlt. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche euch allen einen gesunden Tag und hoffe sehr, wir hören uns hier bald wieder.